Ja, ich begrüße euch nochmal. Ich begrüße Sie nochmal sehr herzlich und freue mich, dass ich mit Ihnen jetzt ein paar Gedanken zum Thema Frauenmuster und Musterfrauen äußern kann. In allen Gesellschaften bestehen Vorstellungen von Mann und Frau, die ihren Ausdruck in unzähligen, unausgesprochenen Standpunkten, mehr oder minder klar artikulierten, mündlichen und schriftlichen Äußerungen sowie Handlungsmustern finden. Diese sind entgegen weit verbreiteter Fehlurteile jedoch weder naturgegeben noch statisch, sondern sie bewegen sich in einem komplexen Zusammenspiel unterschiedlichster gesellschaftlicher, kultureller, politischer, ökonomischer und auch religiöser Einflüsse in verschiedene Richtungen. Je tiefgehender der Blick, desto klarer wird, dass historisch keine starren, linearen Entwicklungslinien hin zur Gleichstellung von Männern und Frauen gezeichnet werden können. Vielmehr bildeten sich im Laufe der Geschichte immer wieder Räume, in denen Frauen und Männer ebenbürtig wirkten und andere, in denen meist Männer über Frauen herrschten, ihr Leben beeinflussten und Frauen auf diese Weise ihrer Freiheit beraubten. Diese fluiden Konstellationen in den Beziehungen zwischen den Geschlechtern können weder lokal eingegrenzt noch als abgeschlossen betrachtet werden. Und genauso in der Koranexegese finden sich Weiblichkeits- und Männlichkeitsvorstellungen, die auf ein androzentrisches Weltbild ihrer Autorinnen hindeuten, wie es zum Beispiel von den amerikanischen Forscherinnen Aisha Hidayatullah Ketchiali sowie der Kanadierin Aisha Chowdhury dargelegt wurde. Sie entnehmen dem Koran ein monolithisches, uniformes, patriarchales Menschenbild, welches Frauen als den Männern Unterlegene darstellt und definiert und ihnen keinen Raum zum Sprechen oder gar zum Handeln einräumt. Auch die amerikanische Genderforscherin Zahra Ayyubi nennt Beispiele, die belegen, dass vielen Koranexegesen Gendervorstellungen zugrunde lagen oder liegen, die Männer grundsätzlich bevorzugen und Frauen benachteiligen. Sie zitiert etwa einen vormodernen Tafsir, in dem Vätern nahegelegt wird, ihre Töchter nicht im Lesen und Schreiben zu unterrichten. Verbietet Mädchen das Lesen und Schreiben und lehrt sie Fertigkeiten, die bei Frauen gelobt werden. Und wenn sie die Grenzen zum Erwachsenenalter überschreiten, verbindet sie mit jemandem von gleichem Status. Während der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, seine Gefährtinnen, Frauen wie Männer, dazu ermunterte, Lesen und Schreiben zu lernen, während er Eltern dazu verpflichtete, Söhne nicht den Töchtern vorzuziehen und ihnen eine gleiche Erziehung zukommen zu lassen, verhinderten hunderte Jahre später männliche Lesungen die gleichberechtigte Erziehung von Söhnen und Töchtern. Diese und viele weitere misogene Lesungen befinden sich bis heute in akzeptierten Werken religiöser Autoritäten und ihre durchaus breite Rezeption ist unbestritten. Die Interpretationen des Korans, die männliche Privilegien verkünden und die Diskriminierungen von Frauen legitimieren, werden jedoch, wie wir gerade eben gesehen haben, zum Beispiel von Asma Badlas, von Amina Wadud, von Rifat Hassan, Meysam al-Faruqi, Hadia Mubarak und vielen anderen Frauen, aber scharf zurückgewiesen. Sie stehen im Widerspruch zu vielen von ihnen selber textlich belegten, stringenten, antipatriarchalen Lesungen des Korans. Diese Frauen stellen deshalb die Frage, handelt es sich bei den androzentrischen Aussagen von Koranexegetinnen um genuin koranische, um göttliche Aussagen oder um subjektive Deutungen meist männlicher Exegeten? Barlas, wie gerade eben gehört, weist die erste Möglichkeit dezidiert zurück. Einerseits, da sie den eigenen Forschungen über den Koran diametral entgegenstehen und andererseits, weil die Annahme misogener Lesungen die Möglichkeit einer egalitären Lesung verhindern. Indem ich akzeptiere, dass koranische Lesungen frauenfeindlich sind, erlaube ich keine frauenbefreienden Lesungen mehr, weil ich die anderen ja schon als maßgeblich festgestellt habe. Indem also Hidayatullah, Chaudhry und Ali davon ausgingen, Misogynie und Patriarchat seien im koranischen Text selbst verankert, schreiben sie die jeweils beanstandete Lesung demnach nicht den Autoren und deren individuellen Deutungen zu, sondern explizit dem Text selbst, explizit Gott selbst. Somit wird jede andere Lesung negiert und die Möglichkeit einer egalitären und antipatriarchalen Lesung unterbunden. Dieses Denken folgt laut Badlers der weit verbreiteten Tendenz to blame Islam for oppressing Muslims rather than blaming Muslims for misreading Islam. Sie erläutert, dass der Status von Frauen in islamisch geprägten Ländern nicht nur mit dem Islam und dem Koran entnommenen Deutungen begründet werden könne. Vielmehr habe dieser multiple Ursachen, die oftmals in keinem Zusammenhang zur Religion stünden, sondern Ausdruck von Fehlinterpretation und dem Missbrauch von Religionen sind. Genau. Es ist nichts ursprünglich Islamisches an Frauenfeindlichkeit, Ungleichheit oder Patriarchat, schreiben sie zum Beispiel. Ein tiefer Blick offenbart, dass Androzentrismus und Patriarchat tatsächlich Bestandteile interpretativer Traditionen sind, die gesellschaftlich und kulturell tief verankert sind. Und zwar über den Globus hinweg. Koranexegeten wirken wie alle anderen, wie alle anderen Interpreten in Kontexten, die durch Sprache, Kultur, Politik, Gesellschaft, Ökonomie, durch Philosophie und Religion geprägt sind. Und der Koran wurde in eine existierende patriarchale Gesellschaft offenbart und ist seitdem ununterbrochen in patriarchalen Gesellschaften gedeutet worden. Ja, die Realität hat sich ja nicht wirklich verändert. Also sie hat sich verändert, aber wir sind patriarchal geblieben. Das ist immer noch der Rahmen, in dem die Exegese stattfindet. Weltweit hat sich die Ideologie der männlichen Überlegenheit durchgesetzt, die auch in den muslimischen Kulturen verwurzelt ist und noch verwurzelt war und noch ist. Diese aber untrennbar mit dem Islam zu verknüpfen, beziehungsweise mit der Unterdrückung von Frauen, ignoriert aber die Realität fehlerhafter Deutung der heiligen Texte. Auch die amerikanische Koranwissenschaftlerin Hadia Mubarak betont in ihren Publikationen, dass Exegeten, wie andere Menschen auch, in komplexen, vielschichtigen Lebenswelten agieren. Sie sind geprägt von diesen verschiedenen Umfelden, in denen sie agieren, vom intellektuellen, vom politischen, vom geschichtlichen Umfeld, von den von ihnen als selbstverständlich angenommenen Vorannahmen und von der Realität ihrer ganz unmittelbaren Lebenswelt, von ihrer eigenen Biografie. Diese unsichtbaren Faktoren prägen aber und formen ihre jeweiligen Deutung, was sich natürlich dann auch in der Exegese wie in der Vielfalt der Exegesen widerspiegelt. Mubarak bemerkt, dass die von ihr dokumentierte Pluralität an vormodernen und auch modernen Koranexegesen im Widerspruch zur Darstellung einer monolithischen, patriarchalen Lesung steht. Wenn nur eine Lesung korrekt ist, nur eine Lesung existiert, was machen denn die ganzen anderen Lesungen im Feld? Es ist ja eine Unzahl an verschiedenen Lesungen bis heute präsent. Es gibt also nicht die eine Lesung, die maßgeblich ist. Mubarak zeigt zum Beispiel, wenn wir genauer in die Exegese gehen, dass es Exegeten gibt, die in bestimmten Fragestellungen, zum Beispiel diesem Vers 4,34, Männer bevorzugen, gleichzeitig jedoch im Kontext anderer Verse Frauen bevorzugen und Männer einschränken. Der gleiche Exeget handelt nicht immer nur anhand des Musters des Umgangs mit Frauen, sondern er orientiert sich auch noch an anderen Faktoren, die er berücksichtigt. Die Heiligkeit des Textes öffnet den Raum für verschiedene Interpretationen. Okay, sorry. Mubarak, die momentan ein Forschungsjahr an der New York University in Abu Dhabi absolviert, verweist in diesem Zusammenhang auf das Genre der Koranexegese und der Methodik, die im Diskurs um Frauenrechte oftmals nicht in der Gründlichkeit beachtet werde, die zu erwarten sei. Und das ist etwas spezifisch Islamisches. In den letzten Jahrhunderten kann man eigentlich sagen, dass sehr viele Stimmen sich zum Koran äußern, die nicht unbedingt theologisch argumentieren. Theologie, Religion ist etwas, womit viele Menschen, viele verschiedene Disziplinen sich beschäftigen und deshalb auch so viele verschiedene Sichtweisen möglich sind. Sie hat sich jetzt nur aus der Perspektive der Koranexegese beschäftigt und kommt zu der Erkenntnis, dass die göttliche Ontologie des Korans, der göttliche Ursprung, die Möglichkeit der Deutung erweitert, viel mehr als er die einschränkt. weil keine einzige Exegetin, kein einziger Exeget mit absoluter Sicherheit verkünden kann, seine oder ihre Lesung sei die einzig richtige und andere Exegeten irrten. Vielmehr sammelten besonders die vormodernen Exegeten wie zum Beispiel At-Tabari oder Ibn Kathir alle verfügbaren Deutungen. Sie dokumentierten die in ihren Werken, sie verglichen sie miteinander und sie entschieden sich für die, die ihnen am plausibelsten erschienen. Oder sie entwickelten eine neue Deutung. In dem festen Wissen, dass ihr Beitrag nur ein Tropfen in einem Ozean darstellt. Und deswegen kennen wir das in der islamischen Theologie, in allen maßgeblichen Werken finden wir am Ende einen wichtigen Satz: Gott weiß es am besten. Ich beanspruche nicht, für Gott zu sprechen, sondern ich versuche, Gott zu verstehen. Gott weiß es am besten. Meine Ansicht begründe ich, argumentiere ich, fundiert, aber ich gebe kein Urteil über Gott. Eine kritische Betrachtung der Rollenmuster in den Koran-Exegesen muss demnach in dem weiten Feld der Brüche und Kontinuitäten islamischer Kontexte verortet werden und muss erörtern, wie und warum und vor allem warum die jeweiligen Exegeten zu ihren spezifischen Erkenntnissen gelangten. Welche Geschehnisse und Lebensumstände beeinflussten ihre Herangehensweise an den Koran, ihre Bezugnahme auf Forschungsergebnisse? Auf welche Werke anderer Gelehrte stützten sie sich oder auch nicht? Welche Ansichten haben sie verworfen? Warum wählten sie welchen Fokus? Welche Fragen stellen sie an den Text? Welche wurden nicht gestellt? Eine Analyse all dieser Faktoren trägt dazu bei, die Realität der jeweiligen Exegeten besser zu verstehen und ihre Lesung in die Tradition der Gelehrtinnen einzubetten, was zwangsläufig zur Ablehnung von Interpretationsmonopolen führt. Es ist auch eine erneute und vertiefte Lesung der Texte aus dem Koran und der Prophetentradition notwendig, die den Fokus auf den Wandel von Geschlechterbildern legt. Denn es sind schon zu Zeiten des Propheten Mohammed massive Veränderungen der Rollenbilder dokumentiert, die einerseits in befreienden Offenbarungen gründen, andererseits auf unterschiedliche Kulturen und Rollenvorstellungen in Mekka und Medina zurückgehen. Die Gefährtinnen des Propheten forderten Frauenrechte ausdrücklich ein und erkundigten sich bei ihm über den Status, den sie in dieser neuen Religion erhalten würden. Es ist bekannt zum Beispiel, dass Sumayya, die Mutter von Ammar, für sie das der maßgebliche Grund gewesen ist, den Islam anzunehmen, dass sie gesehen hat, dass sie dort mehr Rechte hat als in der Religion, in der sie vorher war. Und wie wir gerade eben auch gehört haben, die eigene Ehefrau hat den Propheten gefragt, wo sind denn die Frauen im Koran? Ja, Salam. Und es gibt übrigens noch eine Vielzahl an Variationen oder Vielzahl an Frauen, die ähnliche Fragen gestellt haben. Die Antwort ist klar gewesen, der Koran richtet sich gleichermaßen an Frauen wie Männer und beide sind in gleicher Weise angesprochen, sich schon in dieser Welt in ihrem Wirken und Streben mit Gott zu verbinden, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln und sich für ein besseres Miteinander mit anderen Menschen einzusetzen. Gut belegt ist auch eine Episode, in der der spätere Kalif Umar seine eigene Tochter Hafsa scharf zurückwies, als er erfuhr, dass sie mit ihrem Ehemann öfter, also dass sie ihrem Ehemann öfter Widerworte erteilte, denn ihr Ehemann war der Prophet Mohammed. Ja, also die Situation ist, der Kalif Umar hat erfahren, dass seine Tochter dem Propheten nicht folgt, ja, im Privaten. Und als er das gehört hat, hat er sich große Sorgen gemacht und hat gesagt, ja, nee, was könnte passieren? Er hatte Sorge, dass der Prophet sich vielleicht von ihr trennen würde. Weil das ist so das, was im Umlauf gewesen ist an Gerüchten. Der Prophet hat sich von seinen Frauen getrennt, weil die so wieder Worte an ihn richten. Und dann ist er gegangen und der Prophet hatte sich tatsächlich zurückgezogen. Er hatte sich nicht getrennt, aber er war zurückgezogen, hat selber auch nachgedacht über Situationen. Und dann ist er zu dem Propheten gegangen und hat gesagt, stimmt das, dass meine Tochter sich ungebührlich verhalten hat? Und der Prophet hat gar nicht darauf reagiert. Und dann hat Umar aber versucht, dem Propheten das zu erklären. Und das ist sehr interessant, wenn wir die Erklärung lesen. Muss mal gucken. Ich muss jetzt ein bisschen springen, sorry. Und zwar hat er gesagt, erinnerst du dich noch daran, o Prophet, dass wir als Stamm der Quraysh ein Volk waren, welches die Entscheidungen über seine Frauen traf? Narlibun Nisa. Als wir dann nach Madina kamen, fanden wir ein Volk vor, das, deren Frauen das Wort über sie hatten. Tarlibuhum nisa'uhum. Da lernten unsere Frauen von ihren Frauen. Die Quellen bezeugen demnach, dass der Kontext einer Gesellschaft einen beachtlichen Einfluss auf Denk- und Handelsmuster seiner Mitglieder hat. Und zwar unabhängig von religiösen Zugehörigkeiten. Das ist nicht religiös, das ist kulturell. Die Kultur in Makka ist anders gewesen als die Kultur in Medina. Wir würden heute vielleicht denken, ach, die waren doch alle gleich damals vor 1400 Jahren. Nein, nein, da waren massive Unterschiede in den verschiedenen Kulturen, in den verschiedenen Zusammenhängen. In einem Mosaik aus unterschiedlichen Einflusssphären stellt Religion immer nur eine unter vielen Faktoren dar. Interessanterweise findet sich keine einzige Überlieferung, in denen dieses neue Verhalten der Frauen von Seiten des Propheten kritisiert wurde. Im Gegenteil, es wird überliefert, wie der Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, die Frauen der Ansar für ihre besondere Treue Gott gegenüber lobte. Es finden sich aber Belege in den Prophetentraditionen, dass die Veränderung des Frauenbildes, die von diesem koranischen Gebot der Ebenbürtigkeit der Geschlechter initiiert wurde, durchaus Spannungen erzeugte. So berichten Überlieferungen von Männern, die sich gegen das erstarkte Selbstbewusstsein der Frauen wehrten, auch mit Gewalt. Und was vom Prophet Muhammad klar zurückgewiesen wurde. Diese neue Aushandlung der Geschlechterrollen war begleitet von Ups and Downs und erstreckte sich über den gesamten Zeitraum der Offenbarungsgeschichte, immerhin über 20 Jahre. In diesem Kontext sind viele Hadiths zu lesen und deswegen in diesem Kontext sind viele Ahadiths zu verstehen, welche zum Beispiel die Verpflichtungen und Rechte von Männern und Frauen innerhalb einer Ehe thematisieren, die im Verlauf der Geschichte sehr einseitig rezipiert wurden. Daraus eine grundlegend androzentrische Haltung der Sunna abzuleiten, ist sachlich nicht zu rechtfertigen. Denn umfassende kritische und kontextuelle Darstellung derselben führt genauso zu egalitären Lesungen, wie das beim Koran der Fall war. Die marokkanische Soziologin Fatima Mernissi hat deswegen 1992 schon in ihrem Buch Der politische Harem gesagt, ich habe einen feministischen Propheten gefunden und aus dem Dunkel der Vergangenheit in Erinnerung gebracht. In meinem Buch sind Dutzende von Suren aus dem Koran und Aussagen des Propheten nachzulesen, in denen die Menschenrechte und die Gleichberechtigung von Mann und Frau zum Ausdruck kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Quellen systematisch einer neuen Lesung unterzogen werden, um zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich der Veränderung der Geschlechtervorstellungen zu Lebzeiten des Propheten Mohammeds zu gelangen. Dann kann auch der gerade eben konstatierte historical gap, der historische Abgrund zwischen koranischen Prinzipien und der Praxis von Muslimen überwunden werden und ein fundiertes Bild entstehen, welche Frauenmuster islamisch legitimiert werden können und welche nicht. Wie wir gerade eben gehört haben, beschreibt Asma Badlas, dass die Vorstellung oder die Realität, dass Männer in manchen islamischen Kulturen fast schon die Rolle eines irdischen Gottes eingenommen haben, indem sie die Maßstäbe für weibliches Handeln setzen und sich allen Ernstes verantwortlich fühlen für das Handeln ihrer Ehefrauen, ihrer Schwestern, ihrer Töchter, oder für sogar ihre Mütter, erlauben sie sich, anstelle der Frauen Entscheidungen zu treffen und sie sowohl in ihren alltäglichen als auch in ihren religiösen Handlungen einzuschränken, obwohl explizite Quellen dagegen sprechen. Barlas kritisiert in diesem Zusammenhang, Barlas kritisiert diese Handlungsmuster scharf. Sie ordnet sie als Schirk, als Beigesellung Gottes, als größte denkbare Sünde ein und sagt, serving God does not mean serving man. Ja, Gott zu dienen bedeutet nicht, Männern zu dienen. Gleichzeitig nimmt sie aber auch die Frauen in Verantwortung, die all das zulassen. Zu viele akzeptierten mehr oder weniger ihre Situation, die sie als gottgegeben betrachten, und nur wenige stellen die Legitimität männlicher Lesungen überhaupt in Frage. Noch weniger Frauen hätten die befreierischen Dimensionen koranischer Lehren überhaupt entdeckt und könnten somit die auf Fehlinterpretationen beruhende Verknüpfung zwischen dem Heiligen und sexueller Unterdrückung nicht einmal anzweifeln. Insbesondere dann nicht, wenn sie die Texte nicht einmal gelesen haben, was sie als grundlegendes Problem ausfindig gemacht hat. Damit werden Frauen tatsächlich sprachlos, aber nicht in dem Sinne, dass ihnen kein Raum zum Sprechen gegeben wurde, sondern weil ihre mangelnde Beschäftigung mit den Texten und den darin verankerten Rechten sie ihrer eigenen Stimme beraubt. Der einzige Weg, die Sprachlosigkeit von Frauen in der Koranexegese zu beenden, ist, ihnen einen Resonanzraum innerhalb der koranischen Lehren zu schaffen und sie darin zu ermutigen, eigene, fundierte, egalitäre Exegesen zu formulieren. Auch wenn eine neue Lesung die Realität nicht unbedingt unmittelbar verändert, zeigen aber die Entwicklungen feministischer und weiblicher Koranexegese in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr deutlich den Wandel im Frauenbild auf, der sich, wie Mubarak in der jüngsten Publikation aufzeigte, auch bei den männlichen Exegeten niedergeschlagen hat. Sie weist nach, wie die Themen der Moderne die Beschäftigung der Exegeten zum Beispiel mit Geschlechterfragen prägen und wie sehr ihre Exegese mit zeitgenössischen Herausforderungen und Anfragen korreliert. Sie hat festgestellt, dass besonders die letzten 100 Jahre das Thema Frau in allen Exegesen eine Rolle spielt, was vorher nicht das Thema war. Ja, das heißt also, die Realität verändert natürlich auch die Exegese. Nun ist jede Generation dazu aufgefordert, den Koran neu zu lesen und besser zu verstehen. Read it in a better way. Und es ist klar, dass der Referenzrahmen jeder neuen Lesung nur der eigene Kontext sein kann, die eigene Kultur und die eigenen gesellschaftlichen Herausforderungen. Ohne dass wir die gelehrten Diskurse und Interpretationstraditionen missachten, können wir nicht, wie die Berliner Professorin Tuba Ischik bemerkt, das kulturelle Setting des 7. Jahrhunderts als Orientierungspunkt für heute nehmen. Da sich Kultur im Austausch mit ihrer sozialen Umwelt weiterentwickelt und ändert, müssen somit die aktuellen Lebensentwürfe als Koordinate Geltung beanspruchen, da sich Konstrukte wie Geschlechterbilder und Geschlechterrollen je nach kulturellem Kontext unterschiedlich herausbilden. Die Stimmen, welche abseits der jeweiligen historischen, kulturellen, ökonomischen Kontexte die befreiende Botschaft koranischer Verse in Erinnerung rufen, müssen identifiziert und verstärkt werden. Leila Ahmed spricht schon 1992 von einer stubborn egalitarian voice of Islam, von einer hartnäckigen, egalitären Stimme des Islam, die weitergetragen werden müsse, um den Prozess der Befreiung des Textes von misogenen Lesungen zu beschleunigen. Wie schon erwähnt, wurde diese Stimme noch zu Lebzeiten des Propheten sogar von seiner eigenen Frau geäußert, die sich, wie andere Frauen ihrer Zeit, durch das ausgeprägte Selbstbewusstsein und die kritische Haltung und die kritische Hinterfragung der von vielen als selbstverständlich angenommenen Realitäten auszeichnete. Frauen aus der Gemeinschaft des Propheten, sagt Ahmed, gingen davon aus, dass sie das Recht haben, jedes Thema offen zu kommunizieren, sogar den Koran. Und sowohl Gott als auch der Prophet nahmen ihr Recht wahr, sich zu äußern und bereitwillig auf ihre Kommentare zu reagieren. Advokaten geschlechtergerechter Lesung können sich demnach auf die folgenden 5 aus dem Koran schöpfenden Prinzipien stützen. Genau. Erstens die absolute Gleichheit. Wir haben diesen Vers in der Surat an-Nisa, erste Vers: O Menschheit, seid euch eures Erhalters bewusst, der euch aus einer einzigen lebenden Wesenheit erschaffen hat und aus ihr Partnerwesen erschuf und aus den beiden eine Vielzahl von Männern und Frauen. Das ist die Übersetzung von Mohammed Assad. Wenn Sie eine andere Übersetzung nehmen, dann werden Sie sehen, dort steht: Seid euch eures Gottes bewusst, der euch aus einem Mann und aus diesem seine Frau geschaffen hat. Ja, da fängt es schon an, dass die Übersetzung und nicht nur die Übersetzung, auch die Exegesen den Text verfälschen. Dieser Vers ist an 4 Stellen fast wiederholt, also 4,1 haben wir hier. Es ist in der 6. Sure 98, in der 7. Sure 189, in der 39. Sure Vers 6 findet sich fast die gleiche Formulierung: aus einer einzigen lebenden Wesenheit geschaffen, aus einer Seele. Und sie belegen ausdrücklich die absolute Gleichheit zwischen den Geschlechtern, indem sie gleichermaßen betonen, Frauen und Männer sind aus einer einzigen Seele geschaffen, sind gleich in ihrem Ursprung. Aus der Schöpfungsgeschichte kann kein Unterschied gelesen werden. Auch wenn wir in den Exegesen Unterschiede finden. Und da ist es sehr spannend, dass die Frauen, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben, festgestellt haben, woher kommt denn jetzt diese andere Lesung? Wie kommt das denn, dass dann da steht, dass wir euch geschaffen haben aus Adam und aus Adam Eva geschaffen haben? Und sie, Hadia Mubarak zum Beispiel, hat es so erklärt, dass sie sagt, die Exegeten bewegen sich in einem Kontext, bewegen sich in einer Gesellschaft, in der bestimmte Vorstellungen selbstverständlich sind. Es ist klar, dass die Frau aus dem Mann abstammt. Das ist über Jahrhunderte in vielen Kontexten einfach selbstverständlich gewesen, dass der Mann über der Frau steht, dass der Mann der Erste war, ja, dass die Frau aus dem Mann kommt. Und deswegen haben Exegeten immer wieder versucht, dafür auch Begründungen zu finden. Und wir finden, also auch in der islamischen Exegese, was diesen Vers angeht, finden wir Rückgriffe zum Beispiel auf christliche Exegese. Also da gibt es dann Überschneidungen, da gibt es die sogenannten Israeliyat, wo dann die Exegeten auf außerislamische Quellen Bezug genommen haben. Wir finden aber auch Bezugnahme auf islamische Überlieferungen, die dann missinterpretiert werden. Wenn es zum Beispiel, und da gibt es einen Hadith, ich habe ihn jetzt nicht hier vorbereitet, wo es heißt, die Frau wurde aus einer gebogenen Rippe geschaffen. Ja, das haben dann sehr viele Gelehrte als Beleg dafür genommen, dass Eva aus der Rippe Adams geschaffen wurde, weil diese Erzählung, dieses Narrativ schon existiert. Ja, obwohl dieser Hadith in einem ganz anderen Kontext gewesen ist und es da gar nicht um die Schöpfungsgeschichte geht, sondern es geht bei diesem Hadith, wo es hieß, die Frau ist aus einer gebogenen Rippe geschaffen. Wenn du versuchst, sie gerade zu biegen, wirst du sie zerstören. Ja, und da geht es deswegen, und da geht es noch einen Satz vorher und einen Satz nachher, der heißt, behandelt eure Frauen gut. Das war die Abschiedspredigt des Propheten, die letzte Predigt vor sehr vielen Muslimen, wo es um den Umgang des Mannes mit der Frau ging. Wir haben das mal mit Studenten analysiert und dann hat mir ein Student gesagt, wollen Sie etwa sagen, dass dieser Hadith bedeutet, der Mann soll seine Frau so akzeptieren, wie sie ist? Habe ich gesagt, lies selber, deute selber, schau, was im Text steht. Und das ist ja das, was gerade eben Asma Badla so schön gesagt hat, sagt sie, wir müssen einfach die Texte auch mal lesen. Ja, lies selber, was steht denn da drin? Ist das ernst? Ich meine, es gibt einen anderen Hadith, der sagt, geht vorsichtig mit den Kristallvasen um. Ja, wollen wir jetzt ernsthaft sagen, Frauen sind aus Kristall geschaffen? Warum wollen wir das in dem einen Fall und in dem anderen nicht? Weil das in diesem Fall in unser Argumentationsmuster gut hineinpasst. Es passt gut in unser Narrativ. Und deswegen sind am Ende Exegeten auch nur Menschen, die in den Kontexten, in denen sie leben, mit den Narrativen, in denen sie sich bewegen, ganz selbstverständlich auch Dinge implementieren, die ihre eigene Perspektive darstellen und nicht den Text. Gut. Das zweite ist die Anerkennung von Verschiedenheit. Wir haben auch einen Vers im Koran, der sagt, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Das Männliche gleicht nicht dem Weiblichen. Es steht zwar nicht, worin der Unterschied liegt, wie das gerade eben auch gesagt wurde. Wir finden da keine Hinweise, aber dieser Vers steht drin und den werden wir uns nachher auch nochmal genauer anschauen. Aber bei aller Betonung von der Gleichheit von Mann und Frau wird auch die Verschiedenheit von Mann und Frau anerkannt. Wenngleich im Koran nur die biologische Verschiedenheit angesprochen wird. Ja, die Phänomene Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, Menstruation, das sind Punkte, die im Koran angesprochen werden. Aber es wird nicht definiert, irgendeine emotionale Verschiedenheit, ja, oder eine Verschiedenheit in der Persönlichkeitsstruktur. Solche Belege finden wir im Koran nicht, obwohl wir sie sehr viel im Tafsir finden. Ja, da finden wir sehr viele von diesen Überlegungen. Es besteht also ein Interpretationsspielraum hinsichtlich der Einnahme möglicherweise unterschiedlicher sozialer Rollen auf der Grundlage der ontologischen Gleichheit. Eine differenzierte Behandlung von Frauen und Männern bedeutet nicht immer eine ungleiche oder unfaire Behandlung und eine identische Behandlung bedeutet nicht zwangsläufig, sie ebenbürtig zu behandeln. Wenn wir das ein bisschen auf den heutigen Kontext übertragen wollen, ich habe gerade vor kurzem gelesen, hier an der Uni gibt es ja auch eine medizinische Fakultät und es gibt eine große Betonung auf die Gendermedizin. Und die Gendermedizin ist so ein Beispiel dafür, dass die gleiche Medikation nicht zu einer besseren Situation von Frauen führt, sondern sich an den männlichen Normen in Anführungszeichen orientiert hat. Und deswegen entdecken wir eigentlich gerade auch in der Welt, in der wir sind, Unterschiede, von denen wir vorher nicht ausgegangen sind, dass sie existieren könnten. Ja, es gibt offensichtlich einen weiblichen Körper, der nicht wie der männliche Körper auf Medikamente reagiert. Ja, da muss man gucken, wie ist das denn tatsächlich bei Frauen? Und ich denke, in diesem Kontext ist dieser Vers auch zu verstehen. Das dritte Prinzip ist die gegenseitige Verantwortlichkeit und der gegenseitige Schutz, die gemeinsame Belohnung. Da haben wir den Vers, die Gläubigen, die Männer wie die Frauen, die stehen einander bei. Sie gebieten das Rechte und sie verbieten das Verwerfliche. Sie verrichten das Gebet und entrichten die Armensteuer und sie gehorchen Gott und seinem Gesandten. Sie sind es, derer Gott sich erbarmen wird. Siehe, Gott ist mächtig und weise. Den Gläubigen, den Männern wie den Frauen, hat Gott Gärten verheißen, unter denen Bäche fließen. Ewig werden sie dort verweilen. Und was man klar aus den Versen lesen kann, ist einmal die gegenseitige Verantwortung, die Männer und Frauen füreinander haben. Es gibt einen anderen Vers, sagt auch Bardohum im Bad, ja, sie sind voneinander füreinander geschaffen. Es geht um die Unterstützung und Kooperation in alltäglichen wie auch in religiösen Angelegenheiten. Dabei ist keinerlei Hierarchie erkenntlich, auch nicht in dem darauffolgenden Vers, in der einen klaren Jenseitsbezug hat. Der verwendete Begriff Aulia bedeutet Wächter, Beschützer, aber auch Freund. Und der wird verwendet, um einerseits darzustellen, dass Frauen und Männer Freunde füreinander sind, Beschützer füreinander sind. Ja, das ist die Norm, die festgelegte. Und er wird aber auch dargestellt, sie sollen aufeinander Acht geben, indem sie füreinander einstehen und die Individualität und Exklusivität des anderen wertschätzen. Die schottische Autorin Meryl Wynne Davies sagt, der Koran schafft nicht nur keine Hierarchie, in der Männer über Frauen gestellt werden, sondern stellt sie auch nicht in einer feindseligen Beziehung gegeneinander auf. Im Gegenteil, er bekräftigt, dass sowohl ein gemeinsamer moralischer Diskurs als auch eine gegenseitige Fürsorge zwischen den Geschlechtern möglich ist. Das dritte Prinzip ist die nicht übertragbare individuelle Verantwortung. Da haben wir den Vers, der sozusagen den jüngsten Tag beschreibt. Und an dem Tage, da der Mensch seinen Bruder, seine Schwester fluchtartig verlässt, sowie seine Mutter und seinen Vater, seine Frau und seine Kinder, an dem Tag wird jeder eigene Sorgen genug haben, die ihn beschäftigen. Da muss er sich nicht mehr mit den Sorgen der anderen beschäftigen. Da muss er nicht Verantwortung für das übernehmen, für das er sowieso keine Verantwortung hat. Und die prophetischen Geschichten zeigen das deutlich auf, dass die Eltern haben eine gewisse Verantwortung, Kindern Möglichkeiten zu eröffnen, aber sie sind nicht für sie verantwortlich. Am Ende sind Kinder frei, sind Frauen frei, sind alle Menschen frei und jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Keiner kann die Verantwortung eines anderen tragen. Das nächste ist die Balance. Balance und Harmonie in Körper und Seele. Da haben wir diesen Vers aus der zweiten Sura. Sie sind euch ein Gewand und ihr seid ihnen ein Gewand, wenn über die Partner gesprochen wird oder unter seinen Wundern ist dies. Er erschafft für euch Partnerwesen aus eurer eigenen Art, auf das ihr ihnen zuneigen möget. Und er ruft Liebe und Zärtlichkeit zwischen euch hervor. Siehe, hierin sind fürwahr Botschaften für Leute, die denken. Ja, also das ist eigentlich, was sich auf die eheliche Beziehung beruft. Dieser Vers wird ja bei jeder Hochzeit auch vorgelesen, wo es darum geht, das Ziel der Partnerschaft ist, ein balanciertes und harmonisches Zusammenleben zu schaffen, ein Ort, in dem man in Sicherheit ist und niemals ein Ort, in dem Zwang und Gewalt ausgeübt werden dürfen. Ja, das widerspricht dem Prinzipien. Es gab auch mal einen Mann, der sich beim Propheten über seine Frau beschwert hat und der Prophet hat ihm gesagt, okay, aber gibt's auch was du an ihr magst? Ja? Und das ist genau diese Sache. Es gibt etwas, was dich natürlich immer, wenn ich mit einem anderen Menschen zusammen bin, gibt es Punkte, die mich an dem anderen Menschen stören, weil er ja nicht ich bin und ich mag mich am meisten. Aber gibt es auch etwas, was du vielleicht magst an ihr? Und einfach der Blick immer auf das gerichtet wird, was verbindend ist, was schön ist. Der Prophet Mohammed empfahl seinen Anhängern weiterhin, barmherzig miteinander umzugehen. Wer nicht barmherzig mit den Menschen umgeht, hat er gesagt, darf auch nicht auf Gottes Barmherzigkeit hoffen. Und man hat manchmal den Eindruck, dass die Menschen, die meinen, Religion muss besonders hart und grausam und streng sein, dass sie einfach die Quellen nicht kennen, ja, weil die Quellen sehr klar sprechen. Dieser respektvolle Umgang soll jedoch nicht nur zwischen Eheleuten stattfinden, sondern insgesamt in die Gesellschaft ausstrahlen. Und es wird betont, der beste Mann, das ist der, der am besten zu seiner Familie ist. Denn draußen können wir immer gute Männer sein, tolle Bilder abgeben. Die Frage ist, wie sind wir zu Hause, wo uns keiner sieht, außer denen, denen wir zumuten können, auch unseren inneren Schweinehund vielleicht mal erleben zu müssen. Ja, aber der Prophet sagt was anderes. Er sagt, nein, der Beste von euch, das ist der, der zu Hause am besten ist. Das ist der Maßstab. Wie gehst du mit den Menschen um, die dir am liebsten sind, die mit denen du am engsten bist? Und da ist einiges im Ungleichgewicht. Systematisch neu lesen. Aber wie? Wir müssen erkennen, dass unser Verständnis der Lehren des Korans davon abhängt, wie wir ihn gelesen oder auch nicht gelesen haben, über die Art der Fragen, die wir ihm gestellt haben und die Stimmen, die wir als Antwort auf unsere Frage präferieren. Wenn wir also den Koran auf befreiende und antipatriarchale Weise lesen möchten, müssen wir eine andere Methode anwenden, um ihn zu lesen und auch andere Arten von Fragen stellen, als wir bisher zu stellen bereit waren. Eine geschlechtergerechte Lesung muss auf dem Fundament dieser Prinzipien aufbauen und eine ganzheitliche Betrachtung ermöglichen, die nicht im Gegensatz zu Gottes Wort steht. Und ich habe hier 7 Kriterien, bevor wir selber mal eine Lesung heute anders gestalten wollen. Also, die Regeln einer weiblichen Neulesung folgen erstens anerkannten und bestätigten Methoden der klassischen Exegese. Ich sage immer, wir können nicht den Raum verlassen, in dem wir uns bewegen. Wir müssen uns schon orientieren an den klassischen Methoden, die etabliert sind. Also es heißt, wir lesen nicht einen Vers isoliert, sondern wir erklären den Koran mit dem Koran. Wir schauen, welche anderen Verse äußern sich zu diesem Thema. Wir erklären den Koran mit dem Hadith. Wir betrachten, ganz wichtig, die grammatikalischen, sprachlichen und linguistischen Regeln. Wir können nicht eine Exegese eines Textes machen und dabei die Regeln der Grammatik verletzen. Und wir betrachten den historischen Kontext und auch die sogenannten Offenbarungsanlässe, also Babun Nuzul zum Beispiel. Zweitens, sie folgt einem sinngebenden, ganzheitlichen und Maqasid-orientierten Verständnis des Korans, welche den Kontext und vor allem die Stoßrichtung der Offenbarung mit einbezieht. Ich habe das vorhin angedeutet. Der Koran ist offenbart worden in eine massiv patriarchale Gesellschaft. Die Menschen haben selbstverständlich lebendig Mädchen begraben. Ja, also eine Sache, die man nicht vorstellen kann sich, dass kleine Mädchen, die hilflos sind, begraben werden. Das ist der Kontext der Offenbarungsgeschichte gewesen. Und der kann nicht, der Koran, mit einer Offenbarung kommen und von heute auf morgen die Gesellschaft komplett verändern. Deswegen sagen die Gelehrten, gab es 20 Jahre Zeit, ja, an falschen Strukturen zu arbeiten und das Mindset der Menschen auch zu verändern. Deswegen müssen wir diese Stoßrichtung, ja, hin zur Frauenbefreiung, muss beachtet werden. Wir können das nicht ignorieren. Drittens, die ist begründet mit dem hermeneutischen Konzept des Vertrauens und der Loyalität. Das heißt, wir berücksichtigen alle verfügbaren Texte, ohne dass wir Texte aus dem Korpus der islamischen Quellen ausklammern, aus dem Korpus der primären islamischen Quellen, ja, weil die Exegese ist nicht primär, die kann man schon ausklammern, das muss man nicht alles berücksichtigen. Und ohne dass wir primäre islamische Quellen einfach übergehen, damit wir nicht in die Falle einer Fehldeutung tappen. Viertens, sie zeichnet sich durch Transparenz der Argumentation aus. Das heißt, die Argumentation muss solide sein, stichhaltig, zuverlässig, belastbar. Sie muss plausibel sein, überzeugend, glaubwürdig, nachvollziehbar und verständlich. Und sie muss valide sein, genau, bedeutsam, angemessen und zutreffend. Fünftens, sie entspringt einer dezidiert weiblichen Perspektive. Das heißt, dass sie deutlich Positionen für Frauen und für ihre Anliegen und Forderungen einnimmt. Es bedeutet nicht, dass Position gegen Männer und ihre Anliegen eingenommen wird, weil das Ziel am Ende eine Balance ist in allen Bereichen des Lebens mit dem Ziel geschlechtergerechterer Gesellschaften. Wenn ich auch sage, es folgt aus einer dezidiert weiblichen Perspektive und nimmt Position für Frauen ein, dann folge ich der feministischen Theologie auch in anderen Kontexten oder feministischen Interpretationen, die sagt, als Autor eines Textes muss ich meinen Standort schon bekannt geben. Ich weiß, dass meine Meinung mir und meinem Verständnis entspricht und nicht unbedingt das Verständnis anderer auch abbildet. Aber ich stehe dazu, dass ich aus meiner Perspektive mit meiner sauberen, soliden, validen Argumentation korrekte Exegese betreibe. Sie ist parteilich in ihrem Einsatz für Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit, zu Unabhängigkeit und Solidarität. Und schlussendlich die weibliche Lesung des Korans hat das Ziel der Veränderung einer ungerechten Wirklichkeit und gründet in dem Verständnis, dass Wissenschaft immer einen Lebensweltbezug aufweisen sollte. Die Lösungsvorschläge sollten geeignet sein, in die Praxis umgesetzt zu werden. Musterfrauen im Koran. Während also außer Frage steht, dass im Koran genannte männliche Vorbilder, wir haben die Prophetengeschichten, wir haben unzählig Literatur über die Prophetengeschichten und es ist selbstverständlich, dass diese männlichen Propheten auch Vorbilder für uns Frauen sind. Keiner wird das jemals in Frage stellen. Aber die im Koran genannten Frauengestalten sind ziemlich unbekannt. Wenn ich jetzt anfangen würde, das mache ich immer wieder mal, dass ich sage, welche Frauengestalten gibt es überhaupt im Koran? Wenn ich jetzt sage, nennen Sie mir mal, rufen Sie mal ein paar Frauengestalten ein, da kommt ganz wenig. Obwohl der Koran selber 4 Frauen als Beispiele für die Menschheit angibt und nicht 4 Männer. Also Allah schreibt in der 66. Sure, Gott gibt euch das Gleichnis einer gläubigen Frau. Es gibt keine vergleichbare Sure in dieser Formulierung über Männer, obwohl es über 6500 Verse gibt. Warum finden wir, dass der Koran Frauen als Vorbilder für die Menschheit genannt hat, explizit? Weil nämlich Männer als Vorbilder in allen Kulturen allgemein akzeptiert waren und dieses Bild verändert werden musste. Es müssen auch Frauen als Vorbilder akzeptiert werden und deswegen ist es im Koran verankert worden. Es ist nicht überraschend, dass die feministische Neulesung der Porträts zu Erkenntnissen gelangt, die traditionellen Frauenbildern diametral entgegensteht und die antipatriarchale Botschaft des Korans weiter herausstellt. Die Entdeckung und Deutung vergangener, verborgener Geschichten von Frauen im Koran ist notwendig, um fundierte und ausgewogene Exegesen zu ermöglichen. Es werden die Geschichten machtvoller Frauen erzählt, ebenso wie die Geschichte von Frauen, die zu den Ärmsten und Schwächsten gehörten. Es wird berichtet von alleinerziehenden Müttern, die sich voller Gottvertrauen um ihre Kinder sorgten. Von ihren Gesellschaften kritisch beäugt, wurden sie dennoch Vorbilder für die gesamte Menschheit. Es finden sich Geschichten von glücklichen Paaren, die einander im Guten unterstützten oder sogar im Wettbewerb um das Gute standen, aber auch von Eheleuten, die grundverschieden waren und einander feindselig gegenüberstanden. Der Koran berichtet von Menschen, die niemals verheiratet waren und von anderen, die in ihrer Ehe nicht glücklich wurden. Es wird weiterhin die Geschichte einer Stiefmutter erzählt, die ihrem Stiefkind das Leben rettete, ihm die beste Mutter wurde und ihm eine Erziehung zukommen ließ wie keinem anderen. Auch die einer gerechten und vorbildlichen Königin, der Frieden und Sicherheit ihres Volkes wichtiger waren als das eigene Wohlergehen und die eigene Ehre. Es wird von der Mutter berichtet, die ihr Kind fast verlor, von einem Vater, der seinen Sohn verlor, von einem Sohn, der seinen Vater verlor und wie von einer Tochter, die eigentlich ein Sohn hätte sein sollen, wenn es denn nach dem Willen der Mutter gegangen wäre. Es wird von der Mutter berichtet, die entgegen der patriarchalen Strukturen nicht nach ihrem ältesten Sohn benannt wurde, wie auch von der Mutter aller Menschen, die ihren Mann in guten wie in schlechten Zeiten begleitete. Auch die Geschichte einer Frau, die sich über ihren Ehemann beschwerte, der sie missachtete und ihre Rechte beschränkte, fand Eingang in die Offenbarung, ebenso wie die äußerst strenge Verurteilung dieser Misshandlung. Die Strafe dafür sind 2 Monate im Anschluss Fasten, ja, also 2-mal Ramadan hintereinander. Das ist schon eine große Sühneleistung, die da erbracht werden muss, wenn die anderen Punkte vorher nicht erfüllt wurden. Belegt sind weiterhin Verse, bei denen kritische Fragen von Frauen zu Anlässen der Offenbarung wurden, die mit wunderschönen Versen belohnt wurden, wie wir gerade eben schon gehört haben. Celine Ibrahim entdeckte in ihren Studien über die Geschlechterbilder im Koran sogar matriarchale Strukturen. Zum Beispiel in der Familie Imran, Al-Imran, die dort zum Ausdruck kommen. Und zwar gibt es diesen Vers, Inna Allaha, also Allah erhob Adam und Noah und das Haus von Abraham und das Haus von Imran über alle Menschheit in einer Abstammungslinie. Der Koran spricht zwar hier von Al-Imran, von der Familie Imran, was den Eindruck hinterlassen könnte, es geht hier um Imran, das männliche Oberhaupt der Familie. Über ihn gibt es aber keine Informationen im Koran. Es ist nur sein Name da. Aber wer ist Imran gewesen? Was hat er gemacht? Null. Keine Information. Und wenn man die Verse liest, aus der Perspektive, die wir jetzt einnehmen, dezidiert, erkennen wir, das geht gar nicht um Imran in dieser Geschichte. Ja, das werden wir gleich machen. Wir schauen uns die anderen Verse an. Es geht um seine Frau. Es geht um seine Tochter und vor allen Dingen um seine Schwiegermutter, die nämlich die Gründerin dieser matriarchalen Struktur ist, wie Celine Ibrahim das ausgedrückt hat. Sie ist die Gründerin dieser von Frauen geprägten Familie. Sie ist die Mutter von Hannah, der Frau von Imran, und die Schwiegermutter des Propheten Zakaria, dessen Frau in hohem Alter von ihrer Mutterschaft überrascht wurde. Sie findet weiterhin die Frau von Abraham, Sarah, die geehrt wird, die ist die Der Sohn von ihr ist ein Prophet, ihr Mann ist ein Prophet, ihr Enkel ist ein Prophet, ihr Urenkel ist ein Prophet. Das sind ja nicht nur Männergeschichten, da gibt es ja auch noch Frauen, die dahinter verborgen sind. Überhaupt ist das Verständnis von Familie im Koran kein rein biologisches. Es ist sehr, wenn man sich die Verse genauer anschaut, es geht nicht nur um Biologie. Dieser Vers und auch andere Verse geben Hinweis darauf, dass es mehr um die spirituelle als um die biologische Verbundenheit geht. Ja, wenn Noah zum Beispiel sich beschwert, dass Gott seinen Sohn nicht gerettet hat, sagt Gott, es ist nicht dein Sohn. Na, aber es ist ja biologisch sein Sohn. Ja, aber er ist nicht spirituell dein Sohn, er ist nicht mit dir verbunden. Ja, er ist nicht deinen Weg gegangen. Die Biologie sagt nicht so viel aus, wie die Entscheidung, sich für einen Weg zu wählen. Ja, und genauso, wenn wir finden, die Verse, wo es um die ganzen Abstammungslinien der Propheten geht, die sind ja nicht alle miteinander verwandt. Aber sie sind trotzdem eine Familie im Denken, eine Familie im Handeln. Die Vielfalt der koranischen Frauenporträts verdeutlicht ausdrucksvoll die Vielfalt ans Lebenswegen der vom Koran ausgezeichneten Frauen. Deswegen kann ich auch heute nicht von einer Musterfrau sprechen, weil es die Musterfrau nicht gibt. Ich kann aber von Denk- und Handlungsmustern bedeutender Frauen sprechen, die dazu beitragen, eine gerechtere und damit auch eine geschlechtergerechtere Gesellschaft zu bilden. Ich werde jetzt 2 Beispiele vorstellen. Das erste ist Bilqis. Es ist die Königin von Saba. Es ist die einzige Frauengestalt im Koran, wo wir überhaupt nichts über ihre Familie wissen. Gar nichts. Wer sind ihre Eltern, ihre Kinder? Nichts. Sie wird einfach nur als Frauenpersönlichkeit unabhängig aller verwandtschaftlicher Beziehungen dargestellt. Das heißt, die Familie spielt gar keine Rolle, auch wenn wir diese Frau uns anschauen. Hat keine Relevanz. Die Geschichte von ihr wird erzählt im Kontext der Geschichte des Propheten Salomon, der neben David als mächtigster Herrscher der Geschichte gilt. Und auch Bilqis wird als überaus machtvoll beschrieben. Siehe, sagt der Bote Sulaimans, ich fand dort eine Frau über sie herrschen und ihr wurde die Fülle von allen guten Dingen gegeben. Ja, die Fülle von allen guten Dingen, überaus machtvoll. Und ihrer ist ein mächtiger Thron. Thron, das Symbol der Herrschaft. Mohammed Assad beschreibt, wie bedeutsam das Königreich von Saba war, das im südwestlichen Arabien lag und zur Zeit seiner größten Blüte nicht nur den Jemen, sondern große Teile von Hadramaut und vermutlich auch viel des heutigen Äthiopiens umfasste. Die Sabäer hatten dort ein außerordentliches System von Dämmen, Deichen und Schleusen errichtet, das in der Geschichte berühmt wurde und von dem erstaunliche Reste bis heute existieren. Die Blüte des Landes spiegelte sich in der intensiven Handelstätigkeit seiner Bewohner und ihrer Kontrolle der Gewürzstraße wider, die von Ma'arib nördlich von nach Mekka führte, dann über Yathrib und Syrien bis an die Küste des Arabischen Meeres führte und sich dort mit den Seewegen von Indien und China verband. Also wenn man das hört, da ist also eine Verbundenheit gewesen, ein Austausch, der phänomenal ist. Im Gegensatz zu den meisten anderen Herrschern, über die der Koran berichtet, wird Bilqis aber nicht als Tyrannin bezeichnet. Sie ist auch nicht bekannt für ihre Grausamkeit oder ihre grenzenlose Überheblichkeit, wie die anderen männlichen Herrscherfiguren, die der Koran illustriert, Pharaonen und Könige, die sich selber als Gott bezeichnen. Vielmehr zeichnet der Koran das Bild einer, wie Asma al-Mrabit es formulierte, demokratischen Königin, fair und aufgeklärt, welche gewissenhaft die politischen Prinzipien von Gleichheit und Gerechtigkeit verfolgte und deren Führungsstil durch offene Besprechungen und Beratungen gekennzeichnet war. Nachdem sie eine für sie zunächst irritierende Botschaft von Suleiman erhalten hatte, rief sie ihre Beraterin zusammen und sagte: "Gebt mir eure Meinung zu dem Problem, dem ich nun gegenüberstehe. Ich würde niemals eine gewichtige Entscheidung treffen, wenn ihr nicht bei mir anwesend seid." Also der Koran beschreibt hier eine Herrscherin, die überaus machtvoll ist und der auch von ihrem Volk, das Al-Amr, ja, also die Herrschaftsgewalt anerkannt wird von ihrem Volk, die sagt: "Na, aber ich treffe keine Entscheidung, ohne mich mit euch zu beraten." Ob das jetzt typisch weiblich ist, möchte ich jetzt nicht, aber es wird hier ganz klar dieser weiblichen Königin in den Mund gelegt, und das ist, wie das beschrieben wird, sehr positiv. Ihre Berater haben gesagt: "Müssen wir nicht. Wir haben eigentlich ein gutes Militär und viel Kraft. Ja, wir sind mit Macht versehen und mit mächtiger Tapferkeit im Krieg, aber der Befehl ist dein. Betrachte denn, was du befehlen wirst." Dann sagt Bilqis: "Wahrlich, wenn immer Könige ein Land betreten, verderben sie es und sie verwandeln die edelsten seiner Leute in die niedrigsten. Und das ist die Weise, wie sie sich immer verhalten." Ja, also sehr weise, sehr klug, sehr gebildet. Ja, die Berater sagen: "Wenn du willst, das Militär steht bereit, ein Ruf von dir und wir kämpfen." Und sie sagt: "Ich will aber nicht kämpfen. Ich will kein Chaos in die Welt bringen." Das ist schon auch weiblich. Muhammad Assad sagt dann in seinem Kommentar: "So schließt die Königin von Saba Gewalt als geeignetes Mittel zum Umgang mit Suleiman aus. Aber, und das ist viel wichtiger, in ihrer Aussage impliziert ist die koranische Verdammung aller politischen Macht, die durch Gewaltanwendung erlangt wurde, Anwatan erlangt wurde, da sie unweigerlich zur Entstehung von Unterdrückung, Leiden und moralischer Verderbnis führt." Das ist ja die Gottesbeschreibung, wenn wir davon ausgehen, dass es Gottes Text ist. Und er kritisiert es. Er sagt: "Wenn die Menschen mit dem Militär in ein Land gehen, dann zerstören sie das Land. Ja, sie bringen die Gesellschaft durcheinander." Da haben wir leider viele Beispiele, wie das passiert. Und deswegen wird eigentlich Bilqis als ein Prototyp des gerechten Herrschers präsentiert. Und ich glaube, es ist der einzige Prototyp, den wir in dieser Explizität im Koran finden. Bemerkenswert ist allerdings die exegetische Geschichte dieses Verses. Wir finden dann Exegeten, die meinen: "Also Bilqis, das war jetzt kein Mensch. Welche Frau kann sowas? Welche Frau kann so ein Land beherrschen? Das kann nicht sein. Die war halb Djinn, halb Mensch. Ja, ihre Mutter oder ihr Vater." Also diese Sachen finden wir zum Beispiel im Tafsir. Ja, oder wir finden zum Beispiel, dass Bezug genommen wird auf ein Hadith des Propheten Muhammad, Friede sei mit ihm, in dem er sagt: "Das Volk, das seine Regentschaft einer Frau überlässt, wird niemals erfolgreich sein." Aber ist das jetzt eine Erfolgsgeschichte hier im Koran oder doch nicht? Ja, wie ist denn das jetzt? Wie geht das? Alle, und das ist das Spannende an der Sache, wenn wir das uns genauer anschauen, allen, die das verwenden an Überlieferungen, wissen, dass sie nicht sahih sind. Sie entsprechen nicht den Kriterien der Überlieferungsqualität, die wir brauchen, um eine fundierte Exegese zu machen. Und deswegen glaube ich, dass wir als Frauen besonders erfolgreich sein werden, wenn wir diese Exegesen uns anschauen und tatsächlich anhand ganz solider, anerkannter Kriterien feststellen können: Das ist nicht erzählungswürdig, weil es falsch ist. Stimmt nicht. Nicht nur inhaltlich nicht, sondern tatsächlich von der Überlieferungskriterien her, von der Kette her. Asma al-Mrabit sagt deswegen, all diese Behauptungen sind nicht nur falsch und ungerechtfertigt, sondern stehen auch im krassen Widerspruch zu den Prinzipien des Korans. Der Koran hat niemals irgendeine Art von Schwäche formuliert, die nur für Frauen typisch sei. Und niemals hat er festgestellt, dass der Mann mit größerer Vernunft ausgestattet oder dass Frauen mangelhafter seien als Männer oder dass Frauen keine Vernunft hätten. Nirgends. Die Beschreibung, die der Koran von diesem weiblichen Staatsoberhaupt macht, ist an und für sich eine unleugbare Widerlegung aller Behauptungen des Hyperemotionalismus von Frauen, denen nachgesagt wird, sie seien aufgrund ihrer ausgeprägten emotionalen Persönlichkeit weniger vernünftig als Männer und die nach der gleichen Logik politisch nicht an der Spitze eines ganzen Volkes stehen könnten. Ja, das ist ja ein sehr verbreitetes Narrativ und das der Koran aber mit einer Lesung, die solide ist, widerlegt. Gut, zweites Beispiel ist Mariam. In der 66. Sure wird sie als ein Vorbild für die Menschheit bezeichnet und sie ist die, bei der ihre Mutter den Wunsch hatte, einen besonderen Sohn zu gebären. Und wo die Mutter fest davon überzeugt war, dass es ein Sohn ist, als sie das, die Frucht ihres Bauches, Gott anvertraut hat und gesagt hat, ich widme dieses Kind dir, mein Gott, für den Tempeldienst und für die Fortführung der Religion. Das war eine Aufgabe, die eigentlich nur Männer hatten. Und es war noch nie vorher eine Frau, die den Tempeldienst geleistet hat. Und deswegen hat Hannah sich explizit einen Sohn gewünscht und keine Tochter. Ja? Als eine Frau von dem Hause von Imran betete, oh mein Gott, siehe, ich gelobe dir das Kind, das in meinem Schoß ist, dass es deinem Dienst gewidmet sei. Nimm es denn von mir an, wahrlich, du allein bist allhörend, allwissend. Als sie es dann geboren hat, da hat sie gesagt, oh mein Gott, ich habe eine Tochter geboren. Das kann ja gar nicht sein. Ich habe doch einen Sohn geplant. Also das ist einfach für sie unvorstellbar gewesen. Es hat nicht gepasst in ihren Plan. Oh mein Gott, ja, das ist so ein Ausruf auch im Arabischen. Inni wadatua, genau. Inni wadatua unta. Ich habe eine Tochter geboren. Und die Reaktion des Korans ist so ein klein bisschen ironisch. Und Gott wusste doch, was du geboren hast. Ist es jetzt überraschend? Weißt du das nicht, dass das von Gott so geplant war? Wenn ich von Gottes Urheberschaft ausgehe, dann muss es göttlicher Wille gewesen sein, dass sie eine Tochter und keinen Sohn gebar. Und Gott wollte auch nichts anderes. Es musste eine Tochter sein und kein Sohn. Und zwar eine Tochter, die zum Vorbild für die Menschheit wird. Und jetzt kommt dieser Vers, der sehr unterschiedlich erklärt wird. Und das Männliche ist nicht wie das Weibliche. Dieser Vers wird in der Regel dazu herangezogen, um zu sagen, Frauen und Männer sind nicht gleich. Frauen sind emotional, Männer sind stabil in ihren Emotionen. Frauen sind für die Kinder zuständig, Männer sind für die Arbeit zuständig. Also das ist der Vers, der immer als Begründung herangenommen wird. Wenn ich jetzt sage, wir wollen aber eine solide und fundierte feministische Lesung machen, dann müssen wir überlegen, dieser Vers steht hier, warum steht dieser Vers an dieser Stelle? Ja, da ist eine Frau, die hat sich einen Sohn gewünscht, mit bestimmten Wünschen für das Kind, ja, im Gottesdienst, im Tempeldienst soll eine herausragende Rolle spielen, die Familie Imran ist eine besondere Familie, ja, also Allah hat aber entschieden, dass es eine Tochter wird und dann sagt Allah aber, und das Männliche ist nicht wie das Weibliche. Weil nämlich, und jetzt kommt der tatsächliche Unterschied, diese Tochter eine Aufgabe hatte, die kein Mann erfüllen kann. Sie sollte nämlich Isa gebären, Jesus gebären. Das kann kein Mann. Und deswegen ist das Männliche nicht wie das Weibliche. Da können wir nicht kommen, diesen Vers, diesen Teilvers aus dem Kontext reißen und ihn ganz in andere Kontexte ohne irgendwelche Belege bringen, wenn ich doch hier einen ganz klaren Kontext habe. Das Männliche ist nicht wie das Weibliche. Mariam hat eine Aufgabe. Ja, sie sollte Mutter von Jesus werden. Und Muhammad Asad hat es so übertragen, indessen Allah völlig gewahr war, was sie gebären würde und völlig gewahr, dass kein männliches Kind, auf das sie gehofft haben mag, jemals wie dieses Weibliche hätte sein können. Es geht dann weiter. Und ich habe sie Maria genannt, Auch interessant, die Mutter hat den Namen gegeben, nicht der Vater. Ja, ich habe sie Maria genannt. Und wahrlich, ich suche deinen Schutz für sie und ihre Nachkommen gegen Satan, den Verfluchten. Das Interessante an der Sache ist, jetzt hat sich jetzt der Lebensweg, der für den Sohn von Hannah vorgesehen war, geändert, weil es jetzt eine Tochter war. Hat Mariam jetzt nicht den Tempeldienst erfüllt? Doch, hat es. Eigentlich hat der Koran mit dieser Offenbarung gebrochen, mit dem Verständnis, Tempeldienst ist eine männliche Aufgabe, weil Maria hat diese Aufgabe erfüllt. Mariam hat diese Aufgabe erfüllt. Es gibt keinerlei Belege, dass sich da irgendwas geändert haben könnte in dem Plan, den die Mutter hatte. Und jetzt hat die Familie gesagt, okay, jetzt haben wir da eine Tochter, die im Tempeldienst ist, sehr ungewöhnlich, von Männern bisher geleistet, die kann man jetzt nicht allein lassen. Deswegen haben wir sie der Obhut ihres Onkels Zacharia anvertraut. Und das ist der Kafil für sie gewesen. Ja, wir haben heute immer noch diesen Begriff, der verwendet wird. Und wir haben auch heute noch die Vorstellung, dass die Frauen einen finanziellen Versorger brauchen, ja, oder einen, der sich kümmert um sie, damit sie zurechtkommen im Leben. Aber das Interessante ist, wenn wir jetzt weitergehen, immer wenn Zacharias sie im Heiligtum besuchte, fand er sie mit Speise versorgt. Er pflegte zu fragen, oh Maria, woher kommt dir das zu? Sie pflegte zu antworten, es ist von Gott. Siehe, Gott gewährt Versorgung, wem er will, jenseits aller Berechnungen. Also welche Aufgabe hat denn jetzt einer, der Schutzbefohlener ist? Was ist denn jetzt der Job von Zacharia? Wenn er zu ihr kommt und sie ist aber schon versorgt, und zwar besser, als er sie jemals versorgen könnte, was ist denn jetzt seine Rolle gewesen? Definitiv nicht die finanzielle Versorgung oder die Versorgung mit Lebensmitteln, weil da sie war versorgt. Wenn, dann kann es um eine spirituelle Dimension gehen. Könnte es sein, dass er sie beraten hat oder sich mit ihr ausgetauscht hat als Onkel. Aber definitiv hat er nicht eine typisch männliche Versorgerrolle für sie zu erfüllen gehabt, was der Vers sehr klar ausdrückt. Die echte Versorgung, der echte Schutz kommt allein von Gott, jenseits aller Berechnungen. Ja, und da gibt's ja viele Geschichten von Menschen, die planen und wirken und dann merken sie, Dinge ergeben sich ganz anders, weil es gibt auch noch andere Kräfte, die auf ihr Leben wirken. Indem also die Geschichte von Maria und anderen Frauen im Koran aus einer weiblichen Perspektive gelesen werden, wird eine vernünftige, eine valide und solide Interpretation gewonnen, die sich viel besser und viel mehr auf unsere Lebenswelt beziehen kann, als die zuvor geäußerten männlichen Deutungen und für die auch Männer dankbar sein sollten. Eine neue Lesung ermöglicht es Männern, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, ohne von unerfüllbaren Erwartungen überwältigt zu werden oder sich hinter machtvollen Positionen zu verstecken. Die Auswirkungen einer feministischen Lesung beschränken sich ja nicht nur auf Frauen. Im Gegenteil, Adressaten der Lesung sind Männer und Frauen, Frauen und Männer. Und das Ziel ist die spirituelle Weiterentwicklung derjenigen, die sich das wünschen, die danach streben. Indem sich Frauen also in ihren Lesungen bemühen, jeweils die beste der möglichen Deutungen zu erschließen, weisen sie Wege zu einer verbesserten Beziehung zwischen Frauen und Männern auf dem Weg der Erfüllung, der, wie es von den Autorinnen beschrieben wird, einer göttlichen Vision, einer ebenbürtigen, erfüllenden, einander unterstützenden Partnerschaft. In diesem Sinne ist die Stimme der Frauen in der Exegese höchst willkommen und wird sehnsüchtig erwartet. Danke für die Aufmerksamkeit.